Matthäus, Kapitel 6, Vers 12. Vergib uns unsere Schuld, so wie wir unseren Schuldigen vergeben. So heißt es im Vater unser, dass ein jeder von uns vielleicht schon mehrmals und mehrfach gebetet hat. Sehr oft wird uns die Frage gestellt, warum erleben wir keine Erweckung? Ich freue mich immer darüber, an das Interesse der Menschen um eine Erweckung. Ich weiß nicht, wo Südafrika heute wäre ohne die Erweckung. Vielleicht hätte der Teufel Südafrika schon verschlungen. Erweckung ist etwas Wunderbares. Und ohne dem wird es uns nie gelingen, den Befehl Jesu Christi zu erfüllen. Es sei denn, dass er uns eine geistgewirkte Erweckung schenkt und wie er verheißen hat in Joel, dass er seinen Geist ausgießen wird über alles Fleisch. Außerdem ist es unmöglich. 12 Jahre lang war ich Missionar, habe Menschen immer aufgefordert, den Herrn anzunehmen. Hunderte, Tausende haben das gemacht, aber nach einigen Monaten war alles wieder beim Alten. Bis ich erkannte, wenn Gott nicht ein großes und tiefes Werk wirkt in den Herzen der Menschen, dann sind wir hoffnungslos verloren. Und nur die Ewigkeit wird ans Licht bringen, was Gott durch die Erweckung in Südafrika in der Welt schon geschafft hat und vielleicht noch schaffen wird. In der Kirchengeschichte wäre die Gemeinde Jesu schon längst dahin, hätte Gott nicht immer wieder ein neues Erwachen und Erweckungen geschenkt. Nun die Frage, die oft gestellt wird, warum erleben wir keine Erweckung? Wenn Menschen mich das fragen, dann sage ich weiß nicht. Der erste Punkt, ich bin nicht der liebe Gott, darum kann ich es nicht sagen. Der nächste Punkt, ich weiß auch nicht, wie es in ihren Herzen aussieht. Darum kann ich es auch nicht sagen. Nun, solch eine Frage zu stellen, ist genauso wie, wenn eine Person ein Auto hat und das Auto nicht mehr läuft und am Wege steht und der Eigentümer zur Garage geht, zu einem Automechaniker und ihn fragt, sag mal, warum läuft mein Auto nicht mehr? Dann wird er sagen, da sind viele Möglichkeiten. Sag mir mal, was ist geschehen? Und daraus wird er wohl vielleicht etwas sagen können. Aber wenn ihm nichts gesagt wird, dann sagt er, irgendetwas kann geschehen. Es kann möglich sein, dass da keine Maschine im Auto ist, kein Motor. Es kann auch sein, dass da nur Schmutz im Benzin ist. Es kann auch sein, dass irgendetwas klein oder groß verkehrt ist. Und darum läuft das Auto nicht mehr. Und wenn der Mechaniker kommt, dann öffnet er das vorn und schaut nach dem Motor und sieht, was er finden kann. Im Geistlichen ist es genauso. Man kann nicht einfach pauschal sagen, oh, darum habt ihr keine Erweckung. Verstehen verschiedene Möglichkeiten. Aber ich habe schon von Menschen gehört, die Erweckungen erlebt haben, die sehr oft sagen, wenn sie eine Sünde nennen sollten, die im Wege steht, dann ist es diese, dass Menschen sich untereinander nicht vergeben. Und ich kann Ihnen heute Abend sagen, Sie können alle ernstlich um Erweckung beten. Sie werden sich zum Stillstand und bis zum Tode beten, aber keine Erweckung erleben. Wenn Sie dieses nicht gelernt haben, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben, unseren Schuldigen. Es gibt nicht so etwas in dieser Welt, dass der Heilige Geist Gottes wirken kann, wenn Groll im Herzen ist oder Nachtragen oder Hass. Es gibt nicht so etwas. Der Geist Gottes wird dadurch betrübt. Ich habe heute Nachmittag über einige Sünden geredet. Die waren, können sich daran erinnern, übers Rauchen, über Zorn und noch andere Sünden. Eine der größten Sünden, die es gibt, ist nicht vergeben, nicht verzeihen. Das sind böse Gräueltaten, wenn man den Nächsten nicht vergibt. Ich weiß nicht, ob da ein Gebet ist, das so viele Menschen in die Hölle bringen wird, ein anderes Gebet wie das Vaterunser. Und nur dieser Satz, vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben. Genauso wie wir vergeben. Wie viele Menschen haben sich schon diesen Strick um den Hals gebunden? Und dieser Strick führt den Menschen ins ewige Verderben. Sie haben sich für Zeit und Ewigkeit gebunden, wenn sie das Vaterunser auch nur einmal gebetet haben. Denn Gott vergisst nicht, was wir sagen. Durch unsere Worte werden wir gerechtfertigt, sagt die Bibel, und durch unsere Worte werden wir verdammt werden. Und wenn wir einmal in unserem Leben gebetet haben, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen, dann haben sie sich einen Strick um den Hals gebunden. Dieser Strick könnte ihnen das Leben bringen, aber auch den Tod, sogar die Hölle. Das ist eine der gefährlichsten Gebete und Sätze, die ein Mensch aussprechen kann. Dadurch hat jeder sich gebunden. Gott, vergib mir meine Schuld, genauso wie ich meinen Schuldigen vergebe. Sind Sie sich dessen bewusst? Leider sagen wir in der Christenheit manche Sachen, ohne zu wissen, was wir sagen. Wir singen Lieder, die wir nur singen, die wir nicht sagen werden. Wenn man das sagt, dann sagt man, nein, das ist verkehrt, das darf man nicht sagen. Aber singen, das tun wir. Aber das Singen kann uns auch zur Schuld werden, wenn wir nicht meinen, was wir sagen. In Südafrika war ein ganz berühmtes Quartett. Die haben die wunderschönsten geistlichen Lieder gesungen. Aber sie lebten das nicht. Und wissen Sie, was geschehen ist? Eine nach dem anderen sind in den Tod gestürzt. Das Letzte war, dass nur noch einer von ihnen lebte. Nicht vom Alten. Junge Leute, die berühmt sind in Afrika, die haben wunderbare Lieder gesungen. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Der Herr hat mir meine Sünden vergeben und haben mit den Sünden weitergemacht. Das ist eine gefährliche Sache. und sind zum Hohn und Spott der höllischen Mächte geworden. Da muss man an die sieben Söhne des Kephas denken. Als sie Paulus sahen und hörten, wie er die bösen Geister austrieb und dass sie sogar Tücher von seinem Leib nahmen, Schweißtücher, und auf die Besessenen legten und sie gesund wurden. Das sind alles Tatsachen, die wir in der Bibel finden. Da wurden sie sich klar, dass das das wahre Evangelium ist. Und diese sieben Söhne des jüdischen hohen Priesters, er war ein hoher Priester, wie ein Bischof heute, die sieben Söhne machten sich auf und sagten, Brüder, das ist das Rechte. Und als sie einen Besessenen sahen, da sagten sie, im Namen Jesu, der durch, der von Paulus verkündigt wird, gebieten wir euch, bösen Mächte zu weichen. Und der Besessene sprang auf sie, so dass sie nackt und verletzt den Raum verließen mussten und sagte, Jesus kenne ich, von dem Paulus weiß ich auch, aber wer seid ihr? Sehen Sie, sie hatten die Wahrheit, die rechte Theologie, aber der Teufel sagte, wer seid ihr? Und darum standen sie vor aller Welt nackt und verwundet, verletzt. Und sie mussten aus dem Gebäude fliehen, aus dem Haus mussten sie fliehen. Es gibt manche Menschen in dieser Zeit, die nackt stehen vor aller Welt. Denen ist das auch widerfahren, dass der Teufel sagt, was, ihr verkündigt das Evangelium? Ihr sagt den Menschen die Wahrheit, aber wer seid ihr? Theologie, die rechte Kenntnis ist nicht genug. Das Leben muss davon zeugen. Und wehe, wenn wir uns binden und sagen, Herr, oder gebunden haben in der Vergangenheit, vergib mir, so wie ich vergebe. Seine ernste Sache. Und Gottesmänner haben schon erlebt, dass wenn die Christen es ernst machen mit diesem, sich untereinander vergeben, dann schenkt Gott Erweckung. Und ich kann Ihnen dieses auch sagen, das ist auch eine der Kennzeichen in Südafrika gewesen vor der Erweckung und beim Beginn der Erweckung. Da ging ein Gotteskind zum anderen. Da wurden Briefe geschrieben. Kinder versöhnten sich mit den Eltern. Eltern mit den Kindern. Die Frau vergab den Mann. Der Mann vergab der Frau. Und da begann der Geist Gottes zu wirken. Beten Sie nicht um das Wirken des Heiligen Geistes in Ihrer Familie, wenn das auch eine engere Familie ist als die Sulle-Familie. Sie brauchen auch nicht erwarten, dass Gott unter ihren Kindern und in ihrer Umgebung wirkt, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Und nicht nur zu vergeben, sondern uns das bewusst sind, so wie wir vergeben, wird Gott uns vergeben. Wir haben die schockierendsten Worte in der Bibel, die es geben kann. Denken wir mal daran, dass die Jünger den Herrn Jesus einst fragten, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder verzeihen? Wie oft muss ich für ihn vergeben? Ist siebenmal genug? Er sagt, nein, nicht siebenmal. Siebenmal, 70-mal. Dann erzählte er ein Gleichnis von einem König. Er sagt, es war ein König, der regierte. Unter seinem Volk war einer, der eine große Schuld hatte. Und der König sandte seine Männer zu ihm und sagte, du, bezahle nun deine Schuld. 10.000 Pfund war es in der Zeit, und das war sehr viel. Vielleicht ist das wie ein Millionenfund heute. Dieser Mann hatte gar nichts, um seine Schuld zu bezahlen. Und der König sagte, ich fordere das von dir, du musst das jetzt bezahlen. Er hatte nichts. Dann sandte der König seine Männer und sagt, verkauft seine Frau, verkauft seine Kinder, verkauft sein Haus, ihn auch, die sollen alle Sklaven werden. Alles, was er hat, und bringt es mir. Dieser Mann zerbrach darunter, kam zum König, warf sich auf seine Knie und sagte, Herr König, bitte vergib mir, ich will das zahlen, ich habe es aber nicht. Sei mir gnädig. Und als der König sein Flehen hörte und den Schrei um Gnade, zerbrach das Herz des Königs. Und da war der König tief berührt und er vergab ihm seine ganze Schuld. Der König war ihm gnädig und sagte, ich vergib dir alle Schuld. Können Sie sich vorstellen, welch eine Freude das gewesen ist. Als plötzlich dieser Mann erkannte und die Gewissheit hatte, dass ihm das alles, seine ganze Schuld vergeben ist. Da hat er sich wohl leicht gefühlt. Da war er wie ein neuer Mensch. Nicht mehr bedrückt, nicht mehr depressiv, sondern jubelte und pries ihn, den König, dass er ihm vergeben hatte. Aber dann geschah etwas. Nach einiger Zeit traf er einen anderen Mann, der ihm etwas schuldete. 100 Groschen. Nur 100 Groschen. Ihm waren 10.000 Pfund vergeben. Diese hatte nur ein Tropfen von der See Schuld verglichen mit seiner, eigenen. Er ging zu diesem, der ihn 100 Groschen schuldete, erwürgte ihn gleich, packte ihn an den Hals und sagt, du, bezahl mir meine Schuld. Dieser flehte ihn an und sagt, ach, verzeih mir. Er sagt, nein, dafür habe ich keine Zeit. Bezahl mir die Schuld. Und wenn du nicht bezahlst, musst du ins Gefängnis. Und dieser Mann wurde ins Gefängnis geworfen. Es wurde dann dem König berichtet, was dieser getan hatte. Und als er das hörte, ergrimmte er in seinem Zorn. Und er sagt, bringt den, dem die 10.000 Pfund vergeben sind. Und da kam er. Und er sagt, du böse Knecht, du böse Schalksknecht, dir habe ich 10.000 Pfund vergeben und du konntest deinen Mitmenschen nicht 100 Groschen verzeihen. Die ganze Schuld, die ich dir vergeben habe, die kommt zurück auf dich hinein ins Gefängnis und du kommst nicht heraus, bevor du alles das bezahlt hast. Dies ist eine der größten Sünden, die ein Mensch begehen kann. Die Schuld ist so groß, dass alle vergebene Schuld der Vergangenheit wieder zurück auf den Menschen kommt. Und das selige Wissen, der Herr hat mir vergeben, meine Sünden sind vergeben, die kommen zurück. Und wo belanden sie? Ins Gefängnis. Und sie kommen aus dem Gefängnis nicht heraus, bevor sie alles dem König bezahlt haben. Und sagen Sie mir, wie wird das je geschehen können? Eine gefährliche Sache ist dies. In anderen Worten, der Herr klipp und klar droht uns mit der Hölle. Er sagt, wenn dir auch deine Sünden vergeben sind, aber und du hast einen Bruder, der nur ein Tüttel, nur ein bisschen im Vergleich zu deiner Sünde dir schuldet und du verzeihst ihm nicht, dann kommt die ganze Sündenlast wieder zurück auf dich. Das sollte uns tief erschüttern. Wir sollten das für den Rest unseres Lebens nie wieder vergessen. Für einen Christen, dem die Sünden vergeben sind, gibt es kein Nachtragen, keine Bitterkeit. Wehe dem Christen, wehe dem Gotteskind, der nicht vergibt. Der begeht eine der größten Schandtaten, die es gibt in dieser Welt. Beim Kind Gottes gibt es nicht so etwas. Der Herr Jesus ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, wenn du mit deiner Gabe kommst zum Altar und willst deine Gabe opfern, mit deiner Opfergabe, und all da denkst du daran, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Nicht, dass sie etwas gegen ihn haben, aber dass der Bruder etwas gegen dich hat, sagt der Herr. Lass die Gabe, gehe hin und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Wenn du dich mit dem Bruder versöhnt hast, dann komme und bring deine Opfergabe. Gott im Himmel, der duldet es nicht, dass der Mensch eine Opfergabe ihm bringt, wenn es nicht mit dem Bruder stimmt. Wenn da etwas ist, was nicht in Ordnung ist, er hat kein Interesse daran. Sei die Gabe Geld, sei die Gabe Anbetung, sei die Gabe Lobpreis, das sind alles Opfergaben. Das sind Gaben, die wir dem Herrn bringen. Der Herr sagt, halt mit deinem Gebet, halt mit deinem Lob, mit deiner Anbetung, halt mit dem, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Und lieben Freunde, wenn wir Christen sein, uns Christen nennen, müssen wir praktizierende Christen sein. Wir müssen das Wort Gottes gehorsam sein. Wir haben kein Recht, um uns Christen zu nennen und sind dem Worte Gottes nicht gehorsam. Wir sind Heuchler, Schriftgelehrten und Pharisäer. Nichts mehr. Aber vielleicht wird unsere Verdammnis schlimmer sein als ihre. Denn wir nennen uns Christen. Sie haben sich nie nach Christus genannt. Und dann gleichzeitig möchte ich sagen, dass der Herr Jesus gesagt hat, warum nennt ihr mich Herr? Herr, aber ihr tut nicht, was ich euch gebiete. Auch die Frage wird uns heute noch gestellt. Warum nennt ihr mich Herr? Und seid meinen Worten ungehorsam? Wie kann so etwas bestehen, dass einer, der sich Christ nennt und Christus Herr nennt, aber Bitterkeit im Herzen hat, Nachtragen, Groll, nicht vergeben? Es ist der Herr selbe, der seine Jünger gelehrt hat, als sie ihm sagten, lehre uns beten. Da sagte, wenn ihr betet, dann sagt auch, vergib uns unsere Schuld. Genauso wie wir unseren Schuldigen vergeben. Wir freuen uns, sagen, wir sind dankbar, wir haben den Herrn unsere Sünden gebeichtet, wir haben das bekannt und uns vergeben. Ich bin nicht dagegen, wenn ein Mensch seine Sünden bekennt. Aber ich muss dieses hinzuführen. Auch das Bekennen hilft gar nichts, wenn wir nicht vergeben. Der gegen uns gesündigt hat, den müssen wir vergeben. Ich sprach heute Morgen davon, dass Sünden der Sünde Lohn und Sünde sollte Tod ist. Mit nicht vergeben ist das Gleiche. Ich weiß von Menschen, die kaum mehr gehen konnten, die ihre Finger nicht bewegen konnten. Und als sie lähnten, ihren Schuldigen zu vergeben, da verschwand Arthritis im Leib. Es gibt Ärzte, die klar sagen, wenn einer Arthritis hat, soll er sich prüfen, ob er vergibt. Nachtragen ist Gift für unseren Leib, der ein Tempel Gottes sein soll. Und dadurch kann manches in uns geschehen. Damit habe ich nicht gesagt, dass wenn sie Arthritis haben, dass sie nicht vergeben. Aber die Möglichkeit besteht. Und es ist gut, dass ein jeder sich prüft und selbst fragt, habe ich vergeben? Habe ich meine Frau vergeben? Habe ich meinen Mann vergeben? Habe ich meine Mutter, meinen Vater vergeben? Habe ich meine Schwiegermutter vergeben? Habe ich meine Kinder vergeben? Meine Nachbarn? Gehen wir nicht einfach darüber hinweg? Ich müsste vielleicht jetzt einen Stopp machen. Eine Pause, so wie es im Psalmen heißt, Sela. Einige Verse und dann Sela. Das heißt, halt, stopp. Und sinne über nach. Haben Sie allen vergeben? Es gibt kein Nachtragen bei Ihnen. Ist alles in Ordnung? Ist nichts, was nicht stimmt? Der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 34, vielleicht müsste ich Ihnen das lesen, ohne etwas dahin zuzutun. Matthäus 5, Vers 34, erlauben Sie mir, dass ich das lese. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Wie leichtfertig und oberflächlich sind wir heute in der Welt. Da heißt es ja, willst du ein Kind Gottes werden? So, sagt Herr Jesus, komm in mein Herz hinein. So, jetzt bist du ein Kind Gottes. Nun dank ihm dafür. Das ist keine kleine Sache, um den Herrn aufzunehmen. Aber denken Sie daran, wenn Sie den Herrn Jesus aufnehmen, dann nehmen Sie das Wort auf. Im Anfang war das Wort. Dann nehmen Sie das Wort auf. Dann nehmen Sie auch dieses Wort gleichzeitig auf, wenn Jesus ins Herz kommt, dass die, die Sie beleidigen, dass Sie ihnen vergeben. Dass der Sie verflucht, dass Sie den segnen. Der Böses und Übel von Ihnen redet, dass Sie gut von dem reden. Auf dass ihr Kinder seid, das gehört alles dazu. Ja, aber dann ist es doch nicht mehr Gnade, dann ist es schon Gesetzeswerke. Nein, es ist nicht Gesetzeswerke, das ist, was der Herr Jesus uns sagt. Schlicht und einfach. Auf dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Vielleicht sind wir Kinder eines anderen Vaters. In Simbabwe haben die Schwarzen dort ein neues Vaterunser, der Mugabe, der hat ein neues Vaterunser. Vaterunser, der du in der Luft bist. Und wissen Sie, wer der Vater ist? Die Geister, die sogenannten Geister der Toten. Das heißt, dein Reich komme, dann heißt es, ein Parteistaat komme. Die haben ein anderes Vaterunser. Es gibt viele Väter, aber der Herr sagt, auf dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr da für Lohn empfangen? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und so ihr euch nur zu euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr Sonderliches? Tun nicht die Zöllner auch also? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Einige sagen, ja, man kann doch nicht vollkommen sein wie Gott. Wir sind nur Menschen, er ist der allmächtige Gott. Man muss keinen Text aus dem Kontext nehmen, aus dem Zusammenhang. Wenn es heißt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, dann sollen wir so vergeben, wie er vergibt, und so unsere Feinde lieben, wie er sie liebt. Darin sollen wir vollkommen sein. Sonst können wir vor ihm nicht bestehen. Und wir sagen, vergib uns, Vater, so wie wir vergeben. Aber wenn wir nicht vergeben, uns nur eine halbe Sache ist, und sagen, ja, ich vergebe, aber ich vergesse nicht, ja, ich vergebe zwar, aber, dann macht Gott genau dasselbe mit ihnen. Und wenn dann eine kleine Sache dort ist, dann kommen alle ihre Sünden wieder zurück auf sie. Dann ist ihre Freude dahin und die Gewissheit. Und wenn sie weite Gewissheit haben, dass ihnen das vergeben ist, dann werden sie im Gefängnis erwachen. Zu der Wirklichkeit, dass sie im Gefängnis sind. Wir müssen vergeben. Da sagt der eine denn, ja, aber wie ist es denn mit diesem Bruder, der sündigt so oft und so weiter. Die Bibel sagt uns ganz klar, im Alten Testament und im Neuen Testament, sagte Herr Jesus, wenn dein Bruder sündigt, dann gehe zu ihm und sag es ihm. Wenn er dich nicht hört, dann nimm einen anderen Bruder mit und rede zu ihm. Wenn er dann nicht hört, dann bring ihn vor die Gemeinde. Das ist der Weg des Herrn. Im Alten Testament heißt es, wenn der Bruder sündigt, dann geht er ins Verderben. Wenn du ihn aber nicht gewarnt hast, dann wird sein Blut von deinen Händen gefordert werden. Wenn du ihn aber gewarnt hast und er geht weiter mit seinen Sünden, dann geht er ins Verderben, stürzt er ins Verderben. Du hast aber deine Seele errettet. Also, das ist der Weg. Aber wo wir versagen und sündigen, ist, wenn einer gesündigt hat, gehen wir nicht zu ihm, sondern wir gehen zu einem anderen und reden über seine Sünden bei anderen. Dann sind wir schuldig. Das sehen Sie. Das tun wir allzu gern, wir Christen. In Afrika wenigstens. Vielleicht in Europa ist es anders. Vielleicht after reden sie nicht. Vielleicht reden sie nie über die Sünden ihres Bruders. Aber Gott im Himmel, der duldet das nicht. Er sagt, wenn dein Bruder sündigt, dann gehe zu ihm, nicht zu seinem Nachbar, nicht zu jemand anders, gehe zu ihm. Aber wenn es ihnen unmöglich ist, um zu dem zu gehen, dann gehen sie zu einem Seelsorger und reden das mit ihm. Er könnte vielleicht zu dem gehen, mit dem reden. Wie Paulus sagt, Chloe hat mir gesagt, da ist Trennung unter euch. Einige sagen, sie gehören zu Petrus, einige zu Jesus, einige zu Paulus. Die waren getrennt. Und Chloe konnte nicht zu der Gemeinde und ging zu Paulus und sagte es ihm. Und er hat geschrieben und hat gesagt, Chloe hat mir das gesagt, dass es so bei euch aussieht. Das können sie denn machen. Aber wenn sie mit ihrem Bruder reden, über den, und sie gehen nicht zu dem, der fällt ins Verderben, aber sie auch. Erwarten Sie nicht, dass Sie nicht ins Verderben gehen, denn Sie sind ja genauso schuldig wie die Person. Also, wenn der Bruder sündigt, gehen Sie zu ihm. Vergessen Sie aber nicht gleichzeitig, der Herr sagt, du Heuchle, du willst den Splitter aus deines Bruders Auge nehmen und den Balken in deinem eigenen Augen siehst du nicht. Also, so ist es bei dem Herrn. Die Sünde unseres Mitmenschen ist nur wie ein Splitter im Vergleich mit unseren eigenen Sünden. Aber für uns irdische Menschen ist es so, dass unsere eigenen Sünden, wenn sie auch wie ein Balken sind, nur wie ein kleines Splitter. Und die Sünde des Mitmenschen, wenn die auch klein ist, dass sie so groß ist wie ein Balken. Verdrehen wir nicht das Wort Gottes. Die Bibel sagt, wer dazu tut und wer davon nimmt, von dem wird auch sein Teil vom Lebensbaum genommen werden. Also, unser Leben muss so sein, wie die Schrift es sagt. Und wissen Sie, was wir immer wieder sagen und in Afrika? Hören Sie auf, um Erweckung zu beten. Beginnen Sie zu leben, wie die Bibel es sagt. Dann kommt die Erweckung von selbst. Manches wird sich verändern. Hören Sie auf, liebe Frau, für Ihren Mann zu beten, dass der sich bekehrt. Wie lange haben Sie es nicht schon getan? Und der Herr hört nicht. Schlagen Sie mal an Ihre eigene Brust. Fegen Sie mal vor Ihrer eigenen Tür. Und dieweil Sie da noch mit beschäftigt sind, wird er sich vielleicht bekehren. Vielleicht ist auch ein Mann, der für die Frau betet. Wir haben ja gehört neulich, dass das ein Problem ist. Und das war nicht hier an einem anderen Ort. Es bringt viele Probleme mit sich, wenn der Mann sich zuerst bekehrt. Dann wird die Frau sehr frech, ungehobelt und benimmt sich oft wie ein Teufel. Es ist ein schweres Problem. Es ist menschlich gesprochen leichter, wenn die Frau sich bekehrt. Dann kann die den Mann gewinnen. Aber wenn der Mann sich erst bekehrt, dann ist es schwierig. Aber wenn der Mann sich auch bekehrt hat, den lieben Gott, ist nicht so möglich. Und wenn es für seine Frau betet, er muss aber auch dem Worte Gottes gehorsam sein. Sonst kann er beten und beten und beten und schließlich lässt die Frau sich von ihm scheiden und heiratet einen anderen Mann. Unser Leben muss schlicht und einfach so sein wie die Bibel. Manche sagen, ja, aber eine Erweckung lässt sich doch nicht überpflanzen. Die kann man nicht von einem Land nehmen zu anderen. Das sage ich auch. Aber eines können wir tun, dem Wort Gottes gehorsam sein, das können wir doch. Oder gibt es ein anderes Standard in Europa und einen anderen in Amerika und eine andere Stufe in Afrika? Gottes Wort ist überall gleich. Und der Herr sagt, warum nennt ihr mich Herr? Aber folgt nicht meinen Worten. Und wir kommen darum nicht hinweg. Wir müssen die Tatsache klar ins Auge schauen. Entweder es stimmt nach dem Worte Gottes bei mir oder nicht. Daran scheitern wir. Das wird entscheidend sein, ob wir in der Hölle enden oder im Himmel. Wenn ihr betet, dann sagt dem Vater im Himmel, er soll euch vergeben, so wie ihr vergibt. Und das haben sie schon oft gesagt. Und wenn wir dem nicht treu sind, dann kann des Vaters Geist nicht in uns wirken. Das ist unmöglich. Und lieben Freunde, das Schaden ist dieses, wenn wir dem nicht treu sind, geht uns nicht nur der Segen verloren, sondern wir werden gestraft. Denn wenn wir sündigen, müssen wir mit dem Zorn Gottes rechnen. Es sei denn, dass wir zum Kreuze fliehen und Vergebung empfangen. Der Bruder Pani, der hier gesprochen hat, vor einigen Jahren, 77, ginge zu meinem Verwandten in Südafrika, der ein Farmer ist. Dieser Verwandte hat einen furchtbaren Hass und Groll gegen den Schwarzen. Er sagt, sie sind faul, sie stinken. Die Schwarzen, die stehlen. Das stimmt auch, die haben ihm, der hatte sein Kunstdünger auf den Maisfeldern und dann kamen sie nachts und stohlen, kamen die mit ihrem Wagen und holten den Kunstdünger weg nachts. Und morgens ging er hin, da war der Kunstdünger nicht mehr auf dem Lande. Und eines Tages war es ein Verkündiger des Evangeliums, der mit seinem Wagen gekommen war. Ist alles möglich in dieser Welt. Oft werden die Fahrer nicht nur Kommunisten, sie können auch Diebe sein. Ich habe nichts gegen Fahrer, trage auch nichts nach. Ich weiß nur, dass der Herr von uns sagt, wir werden desto schwerere Verdammnis empfangen, wenn wir anderen predigen und das nicht selbst leben. Nun diese Verwandte, der hat solch eine Bitterkeit, solch einen Groll gegen diese Menschen, dass eines Tages, als Stepani zu ihm fuhr und dort ging, er sehr grob und unhöflich gegen ihn war. Aber sie haben stundenlang zusammen gesprochen. Die anderen Schwarzen sagten, wie ist das möglich? Der redet doch nicht mit einem Schwarzen. Wie kommt es, dass er so lange mit dir geredet hat? Und in der Zeit hat er mit ihm über das Evangelium geredet. Schließlich sagte er, nein, siehst du, es stimmt zwar, was du sagst, aber den Schwarzen kann ich nicht vergeben. Und werde auch nicht. In seine Hütte will ich nie hineingehen. Das ist wie ein Schweinestall. Für einen Schwarzen, für den habe ich keine Zeit. Ist auch zu faul. Er sagt, weißt du, wie viel ich ernte? Mais? 100.000 Sack. In einem Jahr. Das ist circa 100 Kilo, ein Sack. Er sagt, ich als Weiße, das ist, was ich schaffe. Ich habe natürlich Menschen auch unter mich, die arbeiten, aber ich ernte 100.000 Sack in einem Jahr. Das ist nur der Mais und hat auch andere Sachen nebenbei. Den Schwarzen, für den habe ich keine Zeit, den vergib ich nicht. Das war in 77. Im Jahre 78 war es eine Dürre und hatte keine Ernte. 79, wieder keine Ernte. 80, wieder nicht. Im vergangenen Jahr hatte er Millionen Schuld, Millionen Randschuld. Und anfangs dieses Jahres ist dieser Mann ausverkauft worden und hat gar nichts mehr. Gar nichts. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Der sagte, das vergib ich den Menschen nicht. Und dann hat Gott im Himmel gesagt, was? Du vergibst nicht? Nun wirst du größere Schuld haben als der stinkende Schwarze, wenn ich deine Worte gebrauchen darf. Und der faule Weiße, der faule Schwarze, sitzt ohne. Und fromm beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben. Aber wenn wir nachtragen, kommt dadurch das Gericht Gottes über uns. Und wenn wir unschuldig sind, machen wir uns schuldig durch dieses Gebet. Wenn wir Groll und Nachtragen im Herzen haben, möge Gott schenken, dass keiner unter uns heute Abend zu Bett geht, wenn es nicht stimmt im Leben, wenn wir noch nachtragen. Und wenn der Mensch lebt, danken Sie Gott und bitten Sie den Herrn, dass er ihm bald eine Gelegenheit schenkt, dass Sie das mit dem Menschen bereinigen. Und wenn er nicht mehr lebt, wenn er tot ist, dann schreien Sie zu Gott, dass er Ihnen barmherzig sei. Nun sagen Sie es dem lieben Gott, wenn der heute noch lebte, dann ginge ich zu ihm, ohne Heuchelei, in allem Ernst. Vergib uns unsere Schuld. Vor einiger Zeit, vor kurzer Zeit, nicht lange her, war eine sterbende Frau auf der Missionsstation. Wir haben da ein geistliches Spital, kein Arzt, trotzdem zwei Ärzte in meinem Haus wohnten und jetzt noch ein Arzt da wohnt. Aber die praktizieren in anderen Spitälen. Dieses ist nur ein Ort des Gebets. Und wenn die Ärzte ihren Patienten nicht helfen kommen, dann schicken sie die sehr oft zu uns. Und diese Frau lag im Sterben. Vor einigen Wochen kamen die älteren Mitarbeiter zu mir und sagten, du Erlo, da ist eine Frau, für die musst du beten. Die liegt da im Sterben. Schon mehrere Tage, dass sie kein Augenlid bewegt. Sie liegt wie eine Leiche im Bett, öffnet keine Augen, man kann nicht mit ihr reden, kein Lebenszeichen, außer den Puls. Sie sagten aber, du warst in diesen Tagen nicht hier, gehe schnell hin und bete für diese Frau, die kann heute Nacht noch sterben. Ich ging dann schnell hin, fand sie auch, da war eine Schwester, die dort wachte, und ich sage, wie geht's? Sie sagen, kein Lebenszeichen. Ich rief sie bei Namen. Hören Sie mich? Kein Lebenszeichen. Können Sie mich sehen? Gar nichts. Ich habe dann mit der Frau gebetet und bin weg. Einfach über sie gebetet, Herr, erbarme dich ihre, sei ihr gnädig. Was ihr fehlt, weiß ich nicht. In ihrem Leib, Herr, ich weiß auch nicht, wie es um ihr geistliches Leben steht, wie es im Herzen aussieht. Und einige Zeit danach kam der Bruder Bani. Andere Mitarbeiter sprachen mit ihm und sagen, du, weißt du, da ist etwas geschehen. Weißt du, die sterbende Frau, da ist ein Christ, der hat große Schuld bei ihr und hat die Schuld nicht bezahlt. Und das war ihr ein Ärgernis. Der andere war ein Christ. Und die Christen können das meisterhaft, wenn sie Schuld haben, die Schuld nicht bezahlen. Bei uns in Afrika, Entschuldigung, ich kann ja nicht alle Menschen mit einem Kamm kämmen. Vielleicht ist es anders hier. Bei uns in Afrika ist das eine bekannte Sache. Wenn ein Christ Geld borgt, der bezahlt es nicht schnell zurück und der hält sein Wort auch nicht. Sein Geschäftsmann in Durban, er sagt, mit allen tue ich Geschäft, aber nicht mit den Christen. Die können lügen, schlimmer als die Gottlosen. Er sagt, wie viele Menschen Christen ihm Geld schulden und die bezahlen ihr Geld nicht. Das ist auch eine schwere Sache, der Herr sagt, wenn man den Nächsten, nur im Englischen ist es ein Farthing, ein Viertelpfennig schuldig ist, kommt man ins Gefängnis und man kommt nicht heraus, bevor man das bezahlt hat. Wer den Menschen, der stirbt mit Schuld. Gut, dieser Mitarbeiter sagt, der hat Schuld. Und das hat diese Frau gekummet. Und sie hatte Bitterkeit und Groll in ihrem Herzen. Sie sagt, und der ist ein Christ. Aber nun weiß sie nicht, dass jetzt auf ihrem Todeslager der Mann das bezahlt hat. Sie sagten, geh zu ihr und sag ihr das. Er sagt, ich kann ja nicht, die ist besinnungslos. Das schadet nichts, sag es in ihr Ohr hinein. Der Mann hat die Schuld bezahlt. Gut, er ging hin, der fand sie wie eine Leiche, so wie ich. Er sagte, Frau, sowieso, Der, ich will dir sagen, dass der Mann die Schuld bezahlt hat. Er hat es ihrer Tochter gegeben, das Geld. Kein Muck. Er lief aus dem Raum und sagte, ich habe mit einer Leiche gesprochen, die nichts vernimmt. Und sagte, die versteht gar nicht, die vernimmt gar nicht, die ist nicht mehr hier, der Leib ist hier, der Geist ist schon weg. Er war noch nicht aus diesem Spital raus. Da kamen einige angelaufen, komm schnell zurück, sie ruft dich. Sie ruft dich. Er ging hin und meinte, vielleicht ist das der Tod nun, der Todesschrei. Und als er dahin kam, da sagte, hier bin ich, da öffnet sie ihm die Augen. Das nächste atmete sie auf. Was hast du gesagt? Hat die Schuld bezahlt? Ja. Da setzte sie sich auf ins Bett. Sie ist kerngesund heute. Das war die Lösung. Groll im Herzen. Nachtragen, nicht vergeben. Damit sage ich nicht, dass der andere nicht schuldig war. Ganz gewiss. Aber wir sollen Böses mit Gutem überwinden. Und wenn der andere in die Hölle fährt, dann sollen wir nicht in die Hölle fahren. Aber im Geistlichen machen wir das so. Sagen, das ist doch selbstverständlich. Er macht so, warum kann ich das nicht? Ich schimpfe, weil er erst gesündigt hat. Und darum tue ich es. Aber im Weltlichen sind wir viel klüger als im Geistlichen. Wenn ich mit einem neuen Auto fahre und ein anderer fährt vor mir und es Glatteis und der kommt vom Weg ab, dann sage ich, so, ich muss jetzt mit meinem Auto auch vom Weg ab. Auf keinen Fall. Ich sage, das darf mir nicht geschehen, was ihm geschehen ist. Wenn der Nächste sündigt, dann sollen wir nicht auch sündigen und unsere Sündigen rechtfertigen durch die Sünde des Nächsten. Sondern wir sollen uns hüten, dass das nicht mit uns geschieht. Und diese kranke Frau kam von dem Toten zurück, weil Groll in ihrem Herzen war. Der schuldet mir Geld und hat es nicht zurückbezahlt. Und als sie das ans Licht brachte und in Ordnung brachte, da wurde sie heil, da wurde sie gesund. Und nun zum Schluss eine traurige Sache. Ein Mann, der sich Christ nannte, auch Gotteskind, den ich gut kannte, aber der furchtbaren Groll hatte im Herzen. Ich weiß, eines Tages hat er mit mir gesprochen, in der Öffentlichkeit, und sagte, ich kann das meiner Frau nicht verzeihen. Ich kann ihr das nicht vergeben. Ich bin betrogen worden. Ich dachte, ich bekomme eine reine Jungfrau. Und das war sie nicht. Schlimm war das. Ich sagte, du, wenn du nicht vergibst, Gott wird dir auch nicht vergeben. Und so wie du deine Frau vergibst, so wird er dir vergeben. Aber er war bekannt dafür. Groll, Härte, nicht vergeben, nicht verzeihen, nachtragen in seinem Leben. Mit manchen Menschen hat er sich nicht versöhnt. Aber in der Kirche hat er einen vornehmen Platz. Der konnte das Singen leiten, der konnte zeugen, der sprach mit Menschen, seid ihr gerettet oder nicht, ihr müsst euch bekehren. Das sagt er ganz klipp und klar, schämte sich das nicht. Und dann vor einigen Jahren geschah etwas. Er fuhr mit seinem Wagen über eine Straße. Ein Auto fuhr vorbei. Und er sah nicht, dass ein anderes Auto diesem Auto folgte. Und da fuhr er los in das andere Auto hinein und wurde weit weggeschleudert. Er sprach Deutsch. Der andere Mann war ein Engländer. Er war nicht gleich tot. Der Engländer sagte, ich bin zu ihm gelaufen, und fand ihn auf dem Boden. Sagt, kann ich dir helfen? Und da sprach dieser Mann, sagt nur, oh, please forgive me. Bitte verzeihe mir. Und er sagt, ich konnte die Namen nicht verstehen. Es waren deutsche Namen. Aber vor dem er starb, bat er um Vergebung. Bat er um Verzeihung. Er sagte, ach du, bitte verzeih mir. Bitte vergib mir. Und dann am Schluss sagt auch Herr, verzeih mir auch. Als sein Blut floss und vor dem der Odem aus ihm ging, da plötzlich muss er erkannt haben, dass er den Menschen nicht vergeben hatte und Groll hatte. Und vor seiner Todesstunde oder Minute, da schrie er aus, sodass alle hören konnte, er bittet um Verzeihung, um Vergebung. Er bittet Menschen um Verzeihung, die Menschen sind aber nicht da. Und sie sagen, es tut uns leid, wir kennen kein Deutsch, aber er bat um Vergebung in Englisch. Aber die Menschen, die er bat, hatten deutsche Namen und die haben wir nicht behalten. So ging dieser liebe Mann in die Ewigkeit hinein. Nun, lieben Geschwister, wie werden wir in die Ewigkeit hineingehen? Mit Schuld oder ohne Schuld? Vollkommen, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist, vollkommen in der Vergebung. Kein Zeichen von Groll, Hass, Bitterkeit? Können wir den heiligen Gott, den ewigen Gott begegnen, mit der Gewissheit im Herzen, mir sind meine Sünden vergeben, weil ich vergebe und ich bin frei, vor ihm zu erscheinen. Trotzdem ich gebetet habe, vergib mir, so wie ich vergebe. Keine Spur vom Groll, Bitterkeit im Leben. Wenn nicht, danke ich Gott dafür. Aber wenn da eine Spur ist, lasst uns mit Gott versöhnen und mit dem Schuldigen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, wo wir nicht mehr wirken können. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Möge Gott sein heilig Licht auf unsere Herzen und Leben werfen, dass alles ans Licht kommt und dass wir uns das klar sind, dass das Gebet nicht uns ein Strick um den Hals ist, vergib mir so wie ich vergebe, sondern dass das meine Rettung ist. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein heilig, lebendiges, scharfes Wort. Wir danken dir für diese Gnadenzeit. Du hast gesagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, aber das Wort, das ich geredet habe, wird euch richten. Herr, du kennst einen jeden unter uns heute Abend. Du weißt, ob da eine ist, der nicht vergeben hat und nicht vergeben kann. Gehe durch unsere Reihen, schaue ins Herz hinein, sehe, ob es einen Groll gibt oder Nachtragen oder Bitterkeit oder nicht vergeben. Wir haben gehört, Herr, dass gesagt wird, wenn wir nicht vergeben, dann kann der Geist Gottes nicht in unserem Leben und in unserer Umgebung wirken. Lass uns allen im Lichte der Ewigkeit befinden und dass wir uns im Lichte der Ewigkeit sehen und im Lichte des Wortes Gottes. Und schenke uns, Herr, dass wir vergeben, auf das uns vergeben wird.